Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds, zu einer Special-Folge in Partnerschaft mit DAF. Mir zugeschaltet ist wie immer der wunderbare Kilian Hampel. Hey Kilian.
Hallo Ronja. Hey.
Wir starten direkt ins Thema, denn ich wette, du hast zu diesem Thema, das wir heute besprechen wollen, einen ganz anderen Bezug als ich, beziehungsweise als wahrscheinlich die allermeisten Frauen in diesem Land. Hattest du schon mal die Sorge, irgendwo auf einer dubiosen Plattform als Deepfake aufzutauchen?
Die Sorge hatte ich tatsächlich nicht. Bislang noch nicht wirklich. Nee, wenn ich jetzt so nachdenke auch, ich muss es tatsächlich mit Nein beantworten. Wenn ich generell über Deepfakes nachdenke, über das Thema nachdenke, dann sehe ich es als großes Problem an oder beziehungsweise auch als große Sorge in der Zukunft an. Auch wenn ich mal an zukünftige eigene Kinder denke, an Jugendliche generell denke, auch was ich mitbekomme in Workshops mit Schulen, mit Unternehmen, die sagen, junge Menschen sind da extrem besorgt derzeit. Ich persönlich, jetzt als 29-Jähriger, in meiner Pubertät, in meiner Schulphase gab es das damals noch nicht. Und jetzt derzeit muss ich auch zugeben, nee, habe ich die Sorge gerade akut, wenn du mich fragst, nicht.
Und das ist total interessant, denn ich wette einfach mal, das liegt auch so ein bisschen daran, dass du ein Mann bist und ich eine Frau bin. Wir wollen heute über KI-generierte Inhalte sprechen, über Deepfakes, über Avatare. Und du hast uns im Vorfeld ja ein paar spannende Facts dazu mitgebracht. Gibt es denn mehr KI-generierte Inhalte von Frauen, Frauenkörpern oder von Männern bzw. Männernkörpern?
Zuallererst mal generell Daten und Zahlen über Deepfakes, über KI-generierte Inhalte sind sehr schwierig zu bekommen. Umfragen helfen da nicht so wirklich. Und ich meine, objektive Zahlen sehr, sehr schwierig, weil das Ganze eben auch natürlich nicht im normalen Internet stattfindet, auf vielen Foren, die nicht frei zugänglich sind, sage ich mal. Vieles im Darknet passiert auch, ja. Generell, es gibt einen sehr, sehr guten Spiegelartikel dazu, der sich damit befasst hat. Wir hauen ihn auch in die Shownotes rein, der das Ganze mal versucht hat zu beleuchten, von einer sehr, sehr gruseligen Seite und auch. Ich fand den Artikel ziemlich gruselig, muss ich auch zugeben. Und da wurde auch gesagt, generell erstmal, dass von den im Internet kursierenden Deepfake-Videos sind 90% Sexaufnahmen. Also das finde ich schon mal in erster Linie krass. Es geht ganz klar um Pornografie. Es geht nicht darum, Menschen irgendwie nur zu verunglimpfen, sondern dann auch wirklich auf sexueller Basis noch. Wir kennen auch die anderen Deepfakes. Auch politisch werden die immer wichtiger, ja. Aber in der Gesellschaft, wie wir sie gerade erleben, betreffen sie Sexaufnahmen und dann betreffen sie in über 99% dieser Fälle Frauen. Also Männer, und das sind wir auch bei deiner Eingangsfrage, die ich damit bestätigen muss, wir haben damit relativ wenig Erfahrung, beziehungsweise leben da auf der Sonnenseite, während Frauen diese Sorge deutlich eher haben müssen, statistisch gesehen. Ja.
Unsere noch Außenministerin Annalena Baerbock hat jetzt auch in einem Zeit-Online-Artikel gesagt oder erzählt, dass sie einfach als Frau natürlich nochmal anderen Drohungen oder anderen Bedrohungen ausgesetzt ist als weibliche Politikerin und dass die Sicherheitskräfte darauf einfach nicht eingestellt seien, unter anderem, wenn es zum Beispiel um Deepfakes und pornografische Inhalte geht. Und tatsächlich auch die Schauspielerin Colleen Ulm-Fernandes hat mit einem Hate-Aid-Clip auf Instagram auch nochmal auf das Thema aufmerksam gemacht und da hören wir nochmal ganz kurz rein, würde ich sagen.
Wenn man meinen Namen bei Google eingibt, dann kamen recht früh schon Nacktbilder. Ich habe sehr viele Deepfakes aus dem Netz kämpfen können und ich dachte, das Problem hätte sich damit erledigt. Jetzt ist wieder ganz viel da. Also da gibt's ein Bild, da habe ich Sex mit meinem Partner. Das ist Pornomaterial. Und das ist ganz klar nicht echt.
Also, wir haben gehört, in über 99% dieser Fälle bei Deepfake-Pornografie, bei Deepfake-Videos, sind das Frauen. Also, es betrifft ganz eindeutig eher die weibliche Person als mich als Mann hier als Beispiel jetzt. Und was ich an der ganzen Sache, an dieser Thematik so erschreckend finde, ist, dass wir ja gesetzlich dem eigentlich ein bisschen ausgeliefert sind derzeit und gar nicht genügend Richtlinien haben, um dem Riegel vorzuschieben. Also, stell dir mal vor, Ronja, deine Kinder, dein Kind ist später mal in der Schule und du willst ihm quasi erzählen, dass es auf jeden Fall nicht in Ordnung ist, ein Video zu erstellen von seinen MitschülerInnen oder von ihren MitschülerInnen. Und es ist absolut notwendig, natürlich da auf eine moralische Ebene zu gehen und ja zu sagen, dass es nicht in Ordnung ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite würde man ja, das weiß ich eben auch aus vielen Gesprächen, auch mit Workshops und Schulen, auch in unserer Jugend in Deutschland Trendstudie, da ist das Thema ein Riesenproblem, aber es ist nicht so leicht, auf eine Gesetzesebene zu gehen und zu sagen, es ist auch einfach legal nicht erlaubt, weil wir haben da eine große graue Lücke, wir haben eine graue Zone tatsächlich. Es gibt jetzt zwar einen neuen AI-Act auch von der EU, aber dort auch werden Deepfake-Pornos nicht ausdrücklich geregelt. Man muss eigentlich jetzt nach diesem Act kennzeichnen, wenn ein Video, wenn ein Format, ein Bild KI generiert ist. Das muss geschehen. Aber gerade besonders bei Deepfake-Pornografie greift dieser Act viel zu wenig ein. Und das Einzige, was man da wirklich, wirklich verletzt, sind vielleicht Persönlichkeitsrechte. Wenn es weitergeht, auch gerade bei PolitikerInnen, bei Personen des öffentlichen Lebens, geht es dann in Richtung Rufschädigung. Ja, dafür kann man belangt werden. Aber ansonsten gibt es eine extreme fehlende Verknüpfung mit Strafrecht. Und das ist problematisch. Gerade in Deutschland gibt es viele Fälle, wo Frauen sich an Behörden wenden und sagen, schau mal, das ist mir hier passiert. Ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Diese Videos kursieren weiter. Und das Problem ist ja auch gerade in diesen Foren, gerade auch mit in der Szene, was man so liest, gibt es auch extrem spannende Dokumentationen darüber. Die schaukeln sich dann immer wieder hoch. Und wenn die hören, jemand wehrt sich, aber hat nicht so richtig die Möglichkeit, sich so stark zu wehren, dann spornt das andere eher an, noch mehr zu generieren, noch mehr darüber zu teilen, noch mehr zu erstellen. Und gerade beim Thema Deepfake, du brauchst ja nur einen Screenshot. Ich muss ja nur aufs Instagram gehen und das Profilbild nehmen. Das Profil muss nicht mal öffentlich sein. Es reicht in der Regel ein normaler Gesichtsausdruck, den ich in irgendeinem Zeitungssnippet vielleicht finden könnte. Und so schnell, wie man da Inhalte erstellen kann, gerade auch natürlich, wir kennen es aus unserer Jugendzeit, neue Technologien waren super interessant, als neue Töne auf dem Smartphone kommen, als wir mit Bluetooth uns die Sounds verschickt haben, man will ein paar Sachen austesten und es ist eben viel zu leicht, solche gefährlichen Sachen auszutesten und deswegen, ja, sorry für die schlechte Stimmung, aber da muss man schon sagen, haben wir gerade eben noch extrem Nachholbedarf.
Es ist wirklich shocking, du hast gerade deutlich gemacht, wie einfach es ist, solche Inhalte im Zweifel zu erstellen mit eben irgendwelchen dubiosen Apps. Wir wollen ja heute tatsächlich gar nicht so sehr in das Thema Pornografie und so weiter eintauchen, wollen es an dieser Stelle aber zumindest mal benennen, weil es natürlich irgendwie eine Schattenseite der Medaille ist. Was ich ganz interessant finde, und das dockt so ein bisschen an das Thema Urheberrecht an, was du gerade schon erwähnt hast, also auf was für Grundlagen basieren diese KI-generierten Inhalte, ist ja auch einfach die Tatsache, dass wenn wir uns den Beauty-E-Commerce anschauen, da gibt es ja mittlerweile auch extrem viele tolle Apps und Hacks, um zum Beispiel einfach mal spontan auszuprobieren, hey, wie sehe ich eigentlich mit Pony aus? Wie sehe ich eigentlich mit Sommersprossen aus? Und das sind...
Hast du schon gemacht?
Nee, habe ich nicht gemacht. Ich weiß, dass ich mit Pony scheiße aussehe, um ehrlich zu sein.
Hast du Sommersprossen?
Nein. Ich hab ein bisschen Sommersprossen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass diese Apps, die richten sich ja in allererster Linie auch wieder an Frauen. Das heißt, eine 16-Jährige lädt dort ein Selfie von sich hoch und hat natürlich nicht in die Datenschutzbestimmungen geschaut, was dann mit dem Bild passiert, beziehungsweise ob sie ihre Rechte abgibt, ob die App dieses Bild an Dritte weitergeben kann. Und dann haben wir eben ganz, ganz schnell ein riesengroßes Schlamassel. Wir wollen heute darüber sprechen, wie wir dieses Schlamassel verhindern können, beziehungsweise einen möglichst verantwortungsvollen Umgang mit KI und allem, was eben noch kommt, etablieren können. Und dazu habe ich mir gleich zwei wunderbare Frauen an den Start geholt, die sich mit künstlich generierten Bildinhalten beschäftigen, allerdings auf zwei völlig unterschiedlichen Ebenen. Einmal Alisa Martens, sie ist DAF Master Brand Lead für Europa. Sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit unter anderem mit der Frage, inwiefern KI-generierte oder auch optimierte Bilder die Selbstwahrnehmung von jungen Menschen und insbesondere von jungen Frauen prägen. In dieser Folge erklärt sie, warum es für DAF aktuell nicht in Frage kommt, Menschen in der Werbung durch KI-generierte Avatare zu ersetzen. Und auf der anderen Seite haben wir Lara Sophie Boutour. Sie ist Voice for Generation and Global Tech Trend Scout bei Deloitte. Auf LinkedIn folgen ihr über 350.000 Menschen, denn dort teilt sie regelmäßig Inhalte rund um KI und Tech. Welche Erfahrungen sie mit Deepfakes und Avataren gemacht hat, erzählt sie uns in der heutigen Folge.
Ja, dann springt mal direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Dorf, dem offiziellen Partner dieser Folge.
Sag mal, Lara, wie kam es eigentlich dazu, dass du das Netz durchforsten hast lassen, ob es, ja, zu der Frage, ob es Deepfakes zu dir gibt? Das ist ja jetzt kein gängiges To-Do an so einem Montag oder so.
Das stimmt, auf Montag ist das schon speziell. Aber ich habe eine tolle Community auf LinkedIn, die auch sehr tech-passioniert ist. Und einer meiner Follower hat mich gefragt, ob ich eigentlich schon mal einen Deepfake von mir habe erstellen lassen, beziehungsweise einen AI-Avatar. Das müssen wir auch nochmal unterscheiden. Und dann habe ich gesagt, nein, noch nicht. Aber ich würde es eigentlich ganz gerne mal vorstellen, dass ich einfach meiner Community mal zeige, wie sieht sowas eigentlich aus. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, kannst du sowas erstellen? Und ja, konnte er und hat das dann auch für mich gemacht. Und dann hat er mich auch gefragt, ja, weißt du, ob du auf solchen Datenbanken auch bist? Und da meinte ich so, nee, weiß ich nicht, was für Datenbanken. Und es gibt anscheinend eben diese AI-Datenbanken, wo dann das Bildmaterial genutzt wird und Deepfakes erstellt werden. Und 90% der AI-Avatare, die erstellt werden, sind auch Deepfake-Nutzung, also für Betrug. Und dann habe ich gesagt, ja, dann check das doch mal direkt für mich bitte. Und zum Glück war ich nicht in diesen Datenbanken, aber es gibt sie und ich habe das prüfen lassen durch einen meiner coolen Follower.
Voll praktisch, so jemanden an der Seite zu haben. Jetzt hast du gerade gesagt, oder du hast schon unterschiedliche Begriffe reingeschmissen. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle nochmal differenzieren oder du musst uns einmal aufklären. Ja. Was ist denn jetzt ein Deepfake? Was ist ein Avatar und was ist ein KI-generiertes Bild?
Also so wie ich das verstehe, sind beides erstmal KI-generierte Bildmaterialien, die man da erstellen kann. Aber ein Deepfake impliziert, dass es einen Betrug gibt, der mit dem AI-generierten Format erstellt wurde. Und ein AI-Avatar wird bewusst eingesetzt und eben für die Zwecke, die man selber gerne möchte.
In der Beauty-Industrie ist das ja eigentlich voll praktisch, so Avatare zu nutzen, die vielleicht auch als Testimonials aufzubauen. Warum habt ihr euch bei Darf dazu entschieden, nee, das sind wir nicht, wollen wir gar nicht?
Ja, es gibt mittlerweile auch tatsächlich viele Avatare, die man irgendwie dann doch selbst auch privat auf Instagram begegnet, wo man irgendwie teilweise auch nicht mehr richtig unterscheiden kann, ob das jetzt irgendwie echt ist oder nicht echt. Und ich glaube, also aus dem privaten Aspekt denke ich auch manchmal verrückt, dass man jetzt einfach auch so user-generated Content theoretisch auch mit einem AI-Avatar erstellen kann. Wir bei Darf sagen aber weiterhin, wir stehen klarerweise für Real Beauty. Schönheit muss irgendwie echt bleiben. Deswegen haben wir uns einfach ganz klar positioniert und gesagt, wir wollen generell nicht mit KI in Bezug auf Menschen sozusagen zusammenarbeiten, sondern wir wollen wirklich, dass alle sich irgendwie in der Werbung repräsentiert fühlen, sozusagen, dass alle irgendwie auch ein gesundes Selbstvertrauen bekommen, sich gut fühlen, was sie da sehen und nicht, dass irgendwie in eine schlechte Richtung driftet und man am Ende gar nicht mehr erkennen kann, was denn jetzt eigentlich Reality ist und was Fake ist. Und ich glaube, das ist relativ gefährlich. Und da versuchen wir mit der Marke dem entgegenzuwirken und wirklich auf Realness zu setzen.
Lara, wie haben denn die Leute, also beziehungsweise deine Community, wie hat die darauf reagiert, als sie dann deinen KI-generierten Avatar gesehen hat? Haben sie das verstanden? Alessi, du hast gerade schon gesagt, dass manche Leute das gar nicht auseinanderhalten können. Und tatsächlich nehme ich das auch wieder in der Schule immer wieder so wahr, dass ganz viele Jugendliche das nicht auseinanderhalten können tatsächlich. Wie hat deine Community darauf reagiert?
Also grundsätzlich ging es mir ja um Aufklärung und ich habe es ja auch recht schnell offengelegt, dass das nicht ich bin und das kam super an. Ne? Also es geht ja wirklich darum, Technologie noch mehr zu verstehen und ich probiere, diese Themen zugänglich zu machen, indem ich sie eben zeige. Aber ich war jetzt letzte Woche in London und da, das ist noch nicht öffentlich eigentlich, aber da habe ich mich avatarisieren lassen und nochmal, also ich sag mal, nicht nur über Bildmaterial, sondern ich war wirklich vor Ort im Studio.
Spannend.
Und habe so, ja, mehrere Minuten eingesprochen und verschiedene Emotionen auch so irgendwie ausprobiert. Also es ist echt anstrengend auch, ne, so zu Schauspielern. Aber dadurch können sie dann auch die Emotionen einfangen und wiedergeben, ne? Das ist schon so, ich sag mal, Next Level Avatar. Das habe ich mit Synthesia gemacht, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Und da arbeiten wir jetzt gerade nochmal an, ja, was Besonderem, was auch, was ich auch nutzen werde, auch in Zukunft. Also ich werde mit meinem Avatar dann auch Content machen. aber ich werde diesen Avatar auch nicht alleine lassen, ne? Und was auch wichtig ist, ist, dass man das nachvollziehen kann, ne? Dass es jetzt ein Avatar ist. Und vielleicht hat mein Avatar dann irgendwie ein kleines digitales Tattoo oder so. So I'm Lara's Avatar. Und dann kann man aber auch, das habe ich gelernt jetzt letzte Woche, man kann über die Videodaten auch nachvollziehen, ob das eben ein Avatar ist oder nicht, ne? Also man kann schon feststellen, ob da eine künstliche Intelligenz hintersteckt oder nicht. Und das kann man theoretisch auch in der Blockchain einspeisen, sodass man dann auch verschlüsselt weiß, okay, woher kommen die Daten eigentlich, um den Sicherheitsaspekt noch zu erhöhen. Und ja, aber ich würde meinen Avatar auch nicht aus den Augen lassen. Also ich würde jetzt nicht rein Avatar-Content generieren. Das klingt, ne? Sondern immer auch zusammen, weil das auch die Spannung für mich ausmacht. Und für mich ist der Avatar dann so die Repräsentation der AI und ich dann eben des Menschen. Und dann spreche ich auch mit meinem Avatar über verschiedenste Dinge. Und wenn der Avatar, manchmal, wenn man so mit ChatGPT schreibt, ne, und chattet, dann sagt der ChatGPT auch manchmal echt Mist, ne? So.
Stimmt,
und dann,
ja,
dann denkst du dir so, warte mal, kann das sein? Dann fragst du so, ist das richtig, was du da sagst? Und dann sagt ChatGPT, nee, ist eigentlich nicht richtig. Dann denkst du so, hä, was sagst du denn da? Und wenn ich das jetzt sozusagen mit dem Avatar spielen könnte, diese Szene, und dann frage ich meinen Avatar, stimmt das, was du da gerade sagst? Und er sagt so, ach nee, ist doch anders, ne? Und dann sozusagen das auch mit einem gewissen Humor aufzeigt, ne, wie auch AI dann mal halluziniert, finde ich das eigentlich eine sehr charmante Art und Weise, die Human-Machine-Interaction auch zu zeigen.
Ich fand den einen Punkt ganz wichtig, dass du Transparenz kommunizierst, dass du das benutzt oder dass dort KI oder der Avatar sozusagen im Einsatz ist. Und ich glaube, das ist so wichtig, wenn wir alle mit künstlicher Intelligenz arbeiten, dass es in erster Linie um Transparenz geht und Aufklärung. Und dann ist, glaube ich, vieles auch in Ordnung und okay. Wenn aber alles online und gerade in unseren Feeds irgendwie vorkommt, ohne dass man weiß, dass es eigentlich gar nicht echt ist, dann wird es, glaube ich, zum Problem. Aber deswegen finde ich super cool, dass du so offen damit umgehst und das eigentlich auch so ein bisschen in einer Art, ich probiere hier mal ein bisschen aus und zeige euch mal eigentlich, was möglich ist auf einem privateren Level, sage ich mal. Das ist ganz spannend. Also cool. Muss ich dir auch nochmal vorhaken.
Ja. Ist das denn, also klär uns nochmal ganz kurz auf, in der Werbung gibt es ja schon diese KI-Kennzeichnungspflicht, ne? Und wahrscheinlich geht es dann einfach in unseren normalen Feeds, wo wir natürlich halt auch einfach viel Content bekommen, der nicht von offiziellen Brands ist, geht es wahrscheinlich einfach unter und das ist nicht gekennzeichnet. Und so wie du eben auch sagst, genau das ist das Problem. Wir wollen ja jetzt heute so ein bisschen in das Thema Selbstwahrnehmung reintauchen. Wie wirkst du denn auf dich, beziehungsweise wie wirkt dein Avatar auf dich? Du hast gerade schon gesagt, die Aufnahmen waren auf jeden Fall anstrengend. Aber kannst du dich damit identifizieren? Also wenn du dann dieses Bild von dir siehst, denkst du so, ja, das bin ich? Oder fühlt sich das komisch an?
Also der Avatar ist jetzt, ich habe jetzt gerade zwei Avatare. Einer wird gerade noch fertig produziert, ne? Also
wie lange dauert sowas?
Ja, die sind jetzt recht flott, ne? Also die machen das jetzt heute in einem Tag.
Ach krass, okay.
Aber gut, mit da hinkommen und dann das da aufnehmen und so. Du kannst es aber auch also online machen, ne? Das habe ich jetzt schon einmal gemacht und der, kann ich euch nachher mal zeigen, aber der Avatar, der ist halt so, als würde ich so mit dem auf Teams einen Call haben. Er sitzt so vorm Rechner und redet, aber der andere Avatar ist halt Full Body und ne, kann ich auch komplett justieren. Ich kann auch dem Full-Body-Avatar kann ich dann auch prompten, ich möchte, dass du einen futuristic Look hast oder sowas, ne? Oder ich möchte, dass du ein Astronaut bist oder so, ne? Also, das will ich jetzt nicht machen, aber so, ich kann dann auch mit AI prompten, was ich möchte, wie der aussieht. Und ich habe zum Beispiel auch vor Ort dann noch eine Stylistin gehabt und da haben wir dann zum Beispiel auch geshootet, wie meine Haare aussehen würden, wenn sie toupiert wären. Damit wir dann dieses Foto dem Avatar einspeisen können und dieser Avatar dann eben genau diesen Look auch haben kann, weil das kannst du nicht prompten, weil die AI die Haare nicht so greifen kann. Ja, wie wirkt dieser Avatar auf mich? Das ist wie so ein Phantom eigentlich. Also das ist wie so eine leere Hülle und hat sehr wenig mit mir zu tun. aber ich habe trotzdem, ich sag mal, ich sehe diesen Avatar als meinen besten Mitarbeiter und der kann dann vielleicht Sachen, die ich nicht kann. Na, und ist dann vielleicht so eher the analytical me und kann dann auch mir helfen bei irgendwie Sachen analysieren, Entscheidungsfindung und so weiter, Content-Erstellung. Aber die empathische, emotionale, zwischenmenschliche Komponente, das bleibt natürlich bei mir.
Aber das ist ja total spannend. Das heißt, ihr hattet schon diese Shooting-Location, du hattest eine professionelle Stylistin da. Es ging ja schon auf einer normalen Ebene, sage ich ja, darum, irgendwie schnieke auszusehen und das Ganze halt alles relativ hübsch zu machen. So stelle ich mir das jetzt zumindest vor. Inwiefern hattest du denn dann noch das Gefühl, den Avatar optisch optimieren zu wollen? Gerade wenn es zum Beispiel um so eine Frisur geht, die du nicht jeden Tag hast.
Mhm.
Und du dann eben willst, da müssten wir vielleicht nochmal die Haare irgendwie anders machen an der Seite, an der Ecke, weil das sitzt da jetzt nicht perfekt.
Ja, also ich glaube, dass so eine Shooting-Situation und für so ein Cover, das ist schon besonders und dass man dann da auch so gerade so ein bisschen einen coolen Look herstellt, das ist, da ist man dann vielleicht schon mal ein bisschen kritischer auch, aber ich habe ja meinen Avatar auch geshootet ohne dieses ganze Drumrum. Und ich glaube, ich meine, das ist alles schon so unnatürlich, dass es da auch eine Gegenbewegung geben muss im Sinne von, okay, wenn man schon einen Avatar hat, dann sollte der doch wirklich auch so real aussehen, wie man es nur herstellen kann und jetzt nicht irgendwie dieses perfekte Ebene Bild irgendwie darstellen, weil das sehen wir ja auch online teilweise, wie diese Avatare dann auch das ganze Thema Perfektionismus nochmal ankurbeln und ich glaube nicht, dass uns das gut tut. Deswegen plädiere ich eigentlich für mehr Realismus in dieser ganzen künstlichen Welt.
Ja, dazu hat dafür tatsächlich auch ein paar spannende Zahlen. Wie wirkt denn KI-generierter Content generell auch besonders auf junge Frauen oder beziehungsweise was macht das mit ihrer Selbstwahrnehmung?
Ja, ich finde es schön, dass du so verantwortungsvoll, sag ich mal, damit umgehst, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich durch die Feeds scrolle, dann war es früher relativ einfach zu sagen, das ist echt und das ist unecht. Und heute sind wir auf irgendwie so einem Next Level angelangt, wo ich teilweise wirklich mich schwer tue, zu unterscheiden zwischen was ist echt und was ist unecht. Und wir hatten letzte Woche, war das glaube ich, ein Event mit dem DM-Drogeriemarkt. Da ging es auch um KI und Schönheit. Und da hatte jemand, das fand ich ganz spannend, in einem Panel-Talk gesagt, Emotionen agieren vor Verstand. Und das ist genau das, was natürlich passiert, wenn du im Feed unterwegs bist. Ne? Man sieht diese ganzen Bilder und einmal gesehen, geht das quasi nicht mehr weg. Und sozusagen unterbewusst greifst du schon auf, das ist schön, das ist irgendwie perfekt und genau da möchte ich irgendwie hinkommen. Und da passiert genau das, Emotionen agieren vor Verstand, weil wir eigentlich genau wissen, dass es teilweise gar nicht echt ist, dass dann ein Filter drüber ist etc. Und ich frage mich dann wirklich manchmal, wir sind erwachsene Menschen, wie ist denn mit jungen Kindern, also wie geht es mit Kindern, ne, die gerade irgendwie zum ersten Mal auf Social Media unterwegs sind oder Pubertät, wir kennen das alle von früher, ne? Was hatte man für Struggles früher in der Pubertät? Man hatte echt 1000 Themen und das kommt jetzt irgendwie noch dazu und dann steckt man da in diesem Feed, die wissen das vielleicht auch, weil sie selber Filter benutzen, können aber glaube ich gar nicht differenzieren in dem Alter, was irgendwie echt ist und was nicht echt ist und das wird sich so negativ auf das Selbstwertgefühl irgendwie auszahlen und das ist aktuell schon eigentlich relativ stark im negativen Sinne und wird jetzt so stark wieder im negativen Sinne befeuert von künstlicher Intelligenz, weshalb wir einfach glauben, dass es echt schwierig wird für gerade die jüngeren Konsumenten von uns, die sich mit diesem Thema im positiven Sinne auseinanderzusetzen, es sei denn, wir tun was dagegen.
Mhm. Ja, und dieser Missbrauch, wenn man das jetzt weiterdenkt, auch so im politischen und Wirtschaftskontext, dann ist das auch echt gefährlich, ne? Also wenn du Stimme, Bild, Video, kannst du alles faken und wenn dann Menschen mit Macht das missbrauchen, beziehungsweise die Persona faken und dann das so missbrauchen zu irgendwelchen Zwecken, dann ist das wirklich gefährlich. Deswegen muss man es aus meiner Sicht auch immer kennzeichnen. Und das ist, sagt auch der EU-AI-Act vor, ne? dass der Produzent des Avatars das dann auch kennzeichnen muss. Und das war zum Beispiel mir auch mega wichtig. Ich habe auch mit der Firma gesprochen und meinte so, okay, wir müssen zuerst mal die Bildrechte klären, ne? Dass hier nichts rausgeht oder ihr kein, ich sag mal, Cover oder sowas natürlich erstellt, was nicht in meinem Sinne ist, ne? Weil das Bild und das Recht am Bild gehört natürlich mir. Und das ist auch etwas, was ich allen mitgeben kann, dass man das erstmal für sich klärt, ne? Dass das gegeben ist, dass das Recht am Bild bei einem selbst ist.
Aber das vergisst man ja so schnell. Gerade als vielleicht auch junge Frau, wenn es darum geht, einfach mal per App oder per Filter auszuprobieren, hey, wie sehe ich eigentlich mit roten Haaren aus? Mhm. Oder wie sehe ich mit dieser und jeder Brille aus zum Beispiel? Oder sollte ich mir vielleicht meine Augenbrauen irgendwie anders machen lassen? Könnte ich das mal ganz kurz testen? Und in dem Moment, wo ich dann da ein Bild in irgendeine Datenbank hochlade, verliere ich ja schon meine Rechte.
Ja.
Wie ist denn da die Rechtslage? Oder siehst du das als problematisch an, dass es eigentlich diese Apps, beziehungsweise es ist ja Beauty-E-Commerce in dem Moment auch, ne?
Mhm.
Dass das sich in allererster Linie an Frauen richtet? Männer testen vielleicht noch eine Brille online in diesem Zusammenhang, vielleicht auch nochmal ein Bart, aber den können sie sich auch nicht kaufen, wirklich, ne?
Ja, also es ist genauso problematisch, wie wenn man sich einen AI-Avatar macht, natürlich, ne? Also und vor allem, weil ja auch dann, also jetzt mit dieser Firma, da haben wir dann auch darüber gesprochen und dann haben wir irgendwie auch einen Vertrag gemacht und so weiter. Aber das ist ja gerade in so Apps und dann geht das so schnell und dann probiert man das mal aus und so. Und dann ist das vielleicht auch einfach ein bisschen versteckter und dann guckt man das vielleicht nicht nach. Und diese digitale Aufklärungsarbeit, die muss einfach viel früher stattfinden und am besten auch schon in der Schule selbst. Ne? Also sobald jemand den Zugang zu einem Handy hat und zum Internet dann natürlich auch, sollte vorab diese Aufklärungsarbeit geleistet worden sein. Und deswegen arbeiten wir zum Beispiel auch mit der Hackerschool zusammen und bringen auch Kindern Tech und auch Coding bei. Und ich war da auch schon mit denen in der Schule und wir haben da zusammen auch was programmiert. Und das ist natürlich im aktuellen Curriculum noch nicht so vorhanden. Deswegen müssen wir da irgendwie so diese Brücke schlagen, bis das es vorhanden ist. Und auch einfach mal in die Schule gehen und diese Aufklärungsarbeit leisten. Und was ich ja auch mache, ist dieses ganze Thema Tech-Kommunikation. Ne? Einfach mal wirklich diese Welt noch mehr Menschen eröffnen und das auch einfach mal zeigen, darüber reden. Und wie viele befinden sich in einem Gespräch über Technologie und nicken einfach, weil sie sich denken, ah ja, was verstehe ich ja jetzt eh nicht und ich will jetzt auch nicht doof wirken, wenn ich jetzt frage. Oder nachher redet der noch 20 Minuten länger über Blockchain, das verstehe ich auch nicht, habe ich auch keinen Bock drauf. Also so, wir haben auch verlernt, einfach zu fragen und ich glaube, dass wir uns wieder mehr trauen müssen, Technologie verstehen zu wollen. Und dafür ist natürlich Tech-Kommunikation und das, was ich jetzt gerade auch mache, total wichtig. Und ich glaube, da kann es wirklich noch viel, viel mehr Menschen geben, die genau auch vielleicht angrenzend von Berufen wie Marketing, Kommunikation, Psychologie eben auch dann diesen Schritt Richtung Technologie wagen, weil am Ende ist Technologie in all unseren Berufen mit drin. Und das ist wirklich eine Aufgabe, die wir noch mehr übernehmen müssen.
Ja, ich glaube, es ist total wichtig, solche Experimente halt einfach transparent begleiten zu lassen, also Einblicke zu geben,
ja.
Um eben dass die Schülerinnen und Schüler oder generell alle Menschen aller Altersgruppen verstehen, was da die Hürden sind, wo da irgendwie die Fallstricke liegen. Ne? Kommen wir mal wieder zurück zu dem Thema Selbstwahrnehmung und auch Selbstoptimierung. Welche Rolle spielt die KI?
Also erstmal noch kurz zu dem anderen Punkt. Ich finde, es gibt super viele Themen, die unbedingt in die Schule reingehen müssten. Gefühlt dreht sich alles aktuell so schnell, dass dort immer genau verpasst wird, diese Themen irgendwie auch in die Schule mitzubringen. Und da gehört Technologie dazu, da gehört aber genauso Selbstwahrnehmung, Selbstwertgefühl dazu.
Ist das ein Mädchenthema? Also ist das ein Gedönsthema, weil es ein in Anführungszeichen Mädchenthema ist?
Das ist eine gute Frage. Und wir hatten auch lustigerweise auch letzte Woche darüber gesprochen, dass man auch immer nur über Mädchen spricht oder nur über Frauen. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, auch ein Thema für Männer und für Jungs geworden,
voll,
weil die sich auch immer mehr damit auseinandersetzen oder immer mehr auch Druck von der Gesellschaft bekommen, wie sie aussehen zu haben, wie sie agieren müssen, ne, was sie, wie sie sein müssen als Mann. Und da, glaube ich, strugglen auch super viele Männer mittlerweile. Dennoch ist irgendwie das ganze Beauty-Thema irgendwie immer noch so ein Frauending. Und ich glaube, das Gefühl und auch Studien zeigen das ja, dass besonders Frauen sich sehr, sehr doll davon unter Druck setzen lassen. Und genau, ich habe gerade schon eine Studie erwähnt. Wir haben mit DARF eine weltweit größte Beauty-Studie letztes Jahr gemacht. Wir haben nämlich letztes Jahr 20 Jahre Real Beauty gefeiert. Ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt, die Mädels in weißer Unterwäsche damals, klar, vor 20 ja, Jahren, die über die Screens gehüpft sind und damals so ein bisschen, ne, revolutionär das Ganze aufgerüttelt haben. Ja, das ist jetzt verrückterweise schon 20 Jahre her. Leider ist gar nicht so viel passiert. Wir haben uns irgendwie erhofft, dass ein bisschen mehr passiert in den 20 Jahren, aber dann gab es da doch wieder gewisse Themen oder aktuell, ne, Ozempic, das irgendwie so ein bisschen das Thema leider wieder so ein bisschen in die Zeiten zurückbringt.
Ja, die Abnehmenspritze für, richtig, alle Zuhörenden,
genau,
die jetzt denken, was meinst du damit?
Was, ne, ist Ozempic? Ja,
genau,
die
kommt aus Hollywood und schwappt halt immer mehr nach Deutschland rüber.
Ja,
also tatsächlich
total.
Kennt man auch mittlerweile, ich will jetzt hier keine Namen droppen, aber man kennt mittlerweile auch öffentlich oder Leute aus der Öffentlichkeit hier in Deutschland, die die Spritze eben nehmen und auch darüber sprechen.
Mhm.
Ne? Und
auch im privaten Umfeld mittlerweile schon. Also ich finde, das geht schon.
Kennst du Leute privat?
Ja, auch das.
Okay, das,
ja,
habe ich tatsächlich,
ja,
noch nicht. Okay,
ja,
crazy.
Also ich finde, das kommt immer näher. Also, mhm, man denkt, ne, und man sieht immer wieder mehr die dünnen Mädels, die man gefühlt damals vor 20 Jahren auf den so Kate Moss-Style, ne? Also wir kennen, mhm, das, glaube ich, noch alle von früher. Mhm. Das war ja damals irgendwie so das Beauty-Idol. Sehr, sehr, sehr dünn. Und das gefühlt, finde ich, wenn man sich teilweise auch wieder auf Social Media so ein bisschen umguckt, kommt wieder zurück. Dadurch, dass man jetzt natürlich durch die Abnehmspritze auch andere Möglichkeiten irgendwie hat. Und ja, zurück zu dieser Studie. Die haben wir wirklich weltweit durchgeführt, auch in Deutschland. Haben auch Jungen und Mädels befragt, also wirklich beides, was ich sehr cool finde. Und da sind unfassbar schockierende Facts mit rausgekommen. Ich habe mir zwei mitgebracht, kann mal quasi kurz vorlesen. Einer ist, fast jede dritte Frau und mehr als jedes dritte Mädchen fühlen sich durch digitale Inhalte unter Druck gesetzt, ihr Aussehen zu verändern. Obwohl ihnen sogar bewusst ist, dass das, was sie sehen, nicht echt ist. Das heißt, es ist schon relativ viel. Und das Traurigste, was ich wirklich super schockierend fand, saßen damals, also letztes Jahr, zusammen in einem Meetingraum und haben diese Studienergebnisse durchgeschaut. Und einer war, dass fast 40%, also fast die Hälfte der Frauen tatsächlich, ein Jahr ihres Lebens opfern würden, um ihr persönlich perfektes Bild oder Selbstbild zu erlangen. Und das fand ich extremst traurig. Bin aber selber auch nochmal so zurückgegangen, wie es denn damals so bei mir war, so mit 16 gerade in der Zeit, wo man halt genau das als Schönheitsideal hatte. Und ich wäre wahrscheinlich damals auch eine davon gewesen, die vielleicht gesagt hätte, oh, bevor ich jetzt die ganzen Struggles hier habe, eine Diät nach der nächsten, nochmal die Suppendiät und Kohldiät und was es nicht alles gab, hätte, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hätte damals vielleicht auch gesagt, ja, ein Jahr würde ich jetzt mal abgeben.
Also mit 14 hätte ich safe gesagt, ich möchte irgendwie 8 Zentimeter kleiner sein.
Mhm.
Auf jeden Fall hätte ich das gesagt.
Ja, so spannend, ne? Was jeder so eigentlich auch, ja, an anderen Punkten dann hatte.
Weil ich ja sehr groß bin.
Und heutzutage ist es voll cool, ja, dass du so groß bist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht,
es
aber
ist mir, mittlerweile ist mir I don't care.
Ja.
So, ne? Aber damals, als auch noch diese Wachstumsschübe zwischen Jungs und Mädels so, mhm, enorm unterschiedlich waren. Also die Jungs, die hatten ihren Wachstumsschub noch vor sich geführt.
Und du warst und dann größer Mädels, als die Jungs?
Ja, ich war immer größer als die Jungs in der Schule, aber das war damals eben besonders extrem, als die Mädels halt schon so ihren Wachstumsschub hatten und die Jungs halt noch nicht. Das waren gefühlt 4 Köpfe Unterschied. Ne?
Verrückt, ja.
Und wenn man mich da gefragt hätte, hätte ich sicherlich auch gesagt, ja gut, ein Jahr gebe ich ab. Dafür aber 8 Zentimeter, ja, oder 10 Zentimeter, also nur noch so 1,70 groß am Ende dann. Auf jeden Fall.
Ja, und es haben viele früher ja auch einen immer gesagt, werd erstmal älter. Und wenn du irgendwann so in die 30er kommst, dann fühlst du dich ganz anders, du bist mit dir im Reinen. Und das war ja früher, also ich persönlich habe immer gedacht, ah ja, lass sie mal reden. Ne? Irgendwie nicht dran geglaubt. Jetzt bin ich genau da angelangt. Und ich wünschte manchmal, man hätte dieses Selbstwertgefühl, was man sich jetzt mittlerweile erarbeitet hat. Man ist so wirklich bei sich angekommen, im Reinen. Man weiß, was gut für einen ist. Man fühlt sich irgendwie gut. Man hat gleich eine ganz andere Ausstrahlung. Und hätte ich dieses Wissen und das Gefühl damals schon, weil es mir vielleicht die Gesellschaft ermöglicht hätte, so zu fühlen und so zu leben, dann wäre das einfach, glaube ich, für diese jungen Mädels einfach eine viel schönere Zeit gewesen damals. Und die hatten weniger Probleme, glaube ich. Und das ist so ein Ziel, was wir eigentlich schaffen müssen gemeinsam.
Aber was hättest du damals ändern wollen?
Ich persönlich jetzt? Ich hatte schon immer gefühlt, dachte ich, ein bisschen zu viel auf den Rippen. Konnte nicht bestimmte Modetrends gefühlt. Also gefühlt wirklich alles nur meinem Kopf. Ne? Wenn ich mir jetzt Bilder angucke, wie ich damals aussehe, denke ich heute, wow, was eine gute Figur, die würde ich jetzt gerne haben, so ungefähr. Ne? Also es war viel dann auch mit bestimmten Modetrends, die man dachte, dass man die jetzt nicht mitgehen kann. Gerade damals waren ja auch bauchfrei, irgendwie Hüfthosen bauchfrei. Das heißt, der ganze Bauch wurde gezeigt. Das habe ich damals nicht so richtig mitmachen können, weil ich dachte, es würde nicht gut aussehen, wenn ich mir das jetzt heute angucke. Stimmt das gar nicht. Das war bei mir.
Wie war das bei dir, Lara?
Das war ein Thema, über das habe ich noch nie so gesprochen, aber ja, natürlich hatte jedes junge Mädchen hatte seine Probleme und ich hatte auch immer, auch mit Ernährung, das war auch mal ein Riesenthema und Sport. Also ich habe extrem viel Sport gemacht. Ich war früher im Volleyballkader, von Montag bis Freitag habe ich 7-mal die Woche trainiert und das war da schon ein bisschen nach Sport verrückt, sage ich mal. Und damit einher ging dann aber auch irgendwie natürlich das Bedürfnis, auch schlank sein und Schule und so viel Sport war schon anstrengend, ne? Also es war schon unnatürlich viel. Und ja, also ich weiß auch noch, ich habe eine Zeit lang dann auch gemodelt, so von 16 an. Und diese ganze Modelbranche, die ist natürlich auch verrückt, ne? Wissen wir auch alle. Das ist, und gerade für so ein junges Mädel, ich wollte das halt unbedingt, ne?
Toxic, ne?
Ja, es ist nicht gut. Und meine Mama hat das dann auch immer gesagt. Sie meinte so, weißt du, es geht nicht darum, hübsch zu sein oder nicht. Es geht darum, dass du was im Köpfchen hast. Und das habe ich mir irgendwie auch so mitgenommen. Und irgendwann wollten die dann auch meine Haare rot färben, damit ich noch mehr aus mir rauskomme und so, ne? Und da habe ich irgendwann
Charakter.
Gesagt, so, Moment mal. Ich will aber gar keine roten Haare haben und habe das dann irgendwann Gott sei Dank gelassen. Und um die Brücke vielleicht auch nochmal zu Tag wieder zu schlagen, ich glaube, dass man, weißt du, so wie viele Magazine hat man früher gesehen, wo dann, was waren da für Frauen drauf? Das waren doch alles Schauspielerinnen, Sängerinnen, Models. Mhm. War da mal irgendwann irgendeine coole Frau, die was mit Robotern zu tun hatte oder irgendwie mit Tech? Also so ganz gar nicht. Ne?
Gab es vielleicht auch damals
heute
gefühlt
auch noch
gar
nicht so richtig. So, warum ist das nicht irgendwie, warum ist das nicht cool? Also warum ist das nicht irgendwie unser Vorbild? Weil hätte ich ein Magazin aufgeschlagen und da wäre so eine Frau gewesen, hätte ich erstmal gedacht, so, hä, was soll das jetzt? Und dann hätte ich vielleicht gedacht, ach, die sieht aber cool aus, ne? Vielleicht ist das doch auch ein Beruf für mich. Und so habe ich da früher nicht drüber nachgedacht.
Kommt ja jetzt vielleicht dann bald mit deinem Titel oder der Titel deines Avatars. Du hast ja jetzt noch nicht gedroppt, welches Magazin es sein wird.
Nee,
das darfst du natürlich auch noch nicht sagen. Okay. Warum ich euch diese Frage stelle, was ihr damals an euch kritisiert habt oder was ihr hättet ändern wollen. Ihr habt bei DARF, glaube ich, in diesem Report auch erfasst, was denn die jungen Mädels heutzutage durch KI, durch Technologie an sich verändern. Also welche Körperteile optimieren sie da?
Es war tatsächlich durch die Bank weg vieles, was halt auch nicht gerade so schön war zu lesen. Es war generell das Bedürfnis, schlank auszusehen. Mhm. Gerade bei jungen Mädchen, wo man denkt, dein Körper ist eh noch nicht in Rundung, sag ich mal, ausgereift. Trotzdem war irgendwie das Bedürfnis, da schlank auszusehen. Generell glaube ich, das Bestreben, was da durchkam, ist das Bestreben einfach nach perfekt zu sein. Also diese Schönheitsstandards, die wir irgendwie kennen, mit an bestimmten Stellen die Kurven zu haben, da wo, und ich will auch gar nicht sagen, dass die irgendwie von Männern getrieben sind, weil das ja auch wiederum von der Gesellschaft irgendwie getrieben ist. Ne? Die Männer sind ja genauso nur von der Gesellschaft irgendwie geleitet. Das heißt, man denkt immer nur, oh ja, Männer fokussieren sich nur auf schlanke Mädels und nur auf also kurvige Mädels, da wo es Sinn macht für sie. Aber ich finde immer, dass es auch der Gesellschaft zu Schulden kommen, dass sie teilweise so agieren und so denken, weil sie ja nur diese perfekten Mädels ja auch in der Werbung oder in den Medien zu sehen bekommen und dadurch natürlich unterbewusst, dass für die auch perfekt ist und das ist deswegen das ist, was sie suchen. Am Ende, glaube ich, sieht man einfach in dieser Studie, dass noch ein langer, langer Weg zu gehen ist, damit gerade wenn man so eine Frage stellt, was wollt ihr gerne an euch verändern, nicht die Antwort kommt, ich möchte gerne schlanker sein oder ich möchte gerne größere Brüste haben oder bestimmte Rundungen an manchen Ecken haben. Von daher glaube ich, für uns also als Marke DARF war das echt nochmal so ein Eye-Opener, diese Studie und die Ergebnisse auch zu haben, weil das für uns jetzt einfach auch nochmal heißt, wir müssen da tatsächlich nochmal doller rangehen, tiefer reingehen vor allem und irgendwie auch die das Gespräch dazu vorantreiben. Gerade in der aktuellen Zeit mit KI und Ozempic gibt es, glaube ich, viele, viele Challenges, die jetzt neu dazugekommen sind, die eine Gefahr sind für wahre Schönheit.
Mhm. Das heißt, dass wir dann dahin kommen, dass junge Frauen nicht mehr sagen, ich möchte dieses und jenes Optische an mir optimieren, sondern vielleicht noch diese und jene Fähigkeit erlernen, zum Beispiel Richtung Technologie, Coden, was auch immer, Hackerschool, hast du jetzt gerade schon angesprochen, ja. Lara, also mich inhaltlich zu erweitern. Mhm. Jetzt seid ihr ja trotzdem nicht von gestern. Also ihr sagt ja jetzt bei DARF nicht, nee, wir haben gar keinen Bock auf KI, also das kommt uns nicht ins Haus. So, wie nutzt ihr KI denn dennoch für euch? Also dass ihr sagt, das macht für uns Sinn, aber ist dann für unsere Konsumentinnen, gerade für die Jungen, trotzdem nicht schädlich.
Ja, wir benutzen es tatsächlich in erster Linie dann aus Business-Gesichtspunkten. Ne? Also man kann super Research damit betreiben. Also es ist deutlich einfacher, bestimmte Reports zusammenzufassen, die Key-Punkte aus den Reports rauszuholen. Wir können gute Insights irgendwie generieren mit KI. Wir benutzen es aber auch für Produktbilder, also da, wo wir keine Menschen sozusagen zeigen. Super einfach. Man kann Arbeitsprozesse extrem erleichtern. Ich habe letztens zum Beispiel, haben wir einen Workshop gehalten und ich habe dabei ein KI-Tool laufen lassen und hat mir schön die Minutes am Ende rausgespuckt. Also all das, was wir sozusagen besprochen haben, einmal umgewandelt in Action-Punkte und was wir sozusagen als Next Steps angehen müssen. Extrem praktisch.
Wie hieß das Tool?
Gute Frage. Ein internes Tool.
Okay. Schreiben wir vielleicht in die Show Notes.
Und vor ein paar Jahren hatten wir gefühlt noch jemanden dabei sitzen, der alles mitgeschrieben hat, so ungefähr, ne? Also extrem viel Zeitersparnis. Ich finde es aber auch wichtig, wenn man als Marke sagt, man möchte keine KI verwenden, weil es Negatives dazu beiträgt in der Gesellschaft, wie sozusagen auch Kinder oder generell Frauen oder Menschen sich bezüglich ihres Selbstwertgefühls sozusagen wohlfühlen, ist es wichtig, glaube ich, auch die Technologie besser zu verstehen, damit man gerade auch so eine Verzerrung, wie in dem Fall, irgendwie ausbremsen kann. Weil ich glaube, wenn man sich gar nicht damit auseinandersetzt, dann ist es super schwierig, das Ganze auch in was Positives zu drehen. Das heißt, wir versuchen natürlich auch, uns irgendwie mit der KI auseinanderzusetzen, um das am Ende vielleicht ins Positive drehen zu können, um Ableitungen rauszufinden, wie wir denn auch was Positives vielleicht mit KI-Einsatz bewirken können. Mhm. Von daher glaube ich schon, dass man, also ich persönlich bin auch großer Fan, privat von künstlicher Intelligenz, gibt vieles, was mir irgendwie mein Leben erleichtert. Ich nutze es tatsächlich ganz gerne. Ich sehe aber auch klarerweise, wie wir jetzt auch schon diskutiert haben, dass da extreme Hürden mitkommen und einfach auch Gefahren. Und ich glaube einfach super, super wichtig ist, dass wir KI beibringen, was wirklich wahre Schönheit ist. Wir sagen immer ganz gerne, wir sind alle dafür verantwortlich, was eigentlich KI kann. Dementsprechend, ne, wir müssten mehr Bilder liken, die real aussehen. Wir sollen nicht nur das Perfekte irgendwie liken, wir müssen kommentieren, auch mal unter Bildern, die mal was anderes zeigen als nur die perfekte Welt. Also wir sind irgendwie dafür selbst verantwortlich, wie wir KI trainieren. Und dann zusätzlich der ganze Punkt, den wir auch schon besprochen haben, ist wirklich aufzuklären, wie man richtig mit KI umgeht und wirklich auch richtig prompted einfach, um am Ende Diversität sozusagen zu zeigen, auch mit künstliche Intelligenz, nämlich das ist möglich.
Ja, vielleicht auch dazu nochmal, also Input gleich Output, ne? Wir brauchen halt diverse Datensätze und das, was wir der KI füttern, das bekommen wir am Ende auch raus. Und du hast gesagt, wir können dadurch Zeit einsparen, ja. Laut unserer letzten Gen-AI-Deloitte-Studie können wir damit 11,4 Stunden die Woche als Marketing-Experte einsparen, was ja gigantisch viel ist. Mhm. Und deswegen investieren natürlich auch gerade 78% der Unternehmen noch weiter in KI. Also der Markt ist riesig und Wir können das auch nur bestätigen, wir nutzen KI auch in-house sehr stark. Also wir probieren jetzt gerade alle unsere Deloitte-Mitarbeiter in Deutschland zu schulen. Also fast 13.000 Mitarbeiter müssen eine Gen-AI Driver's License machen, wo sie erstmal so die Basics auch lernen. Und das ist ja auch seit dem 2. Februar auch Teil des EU-AI-Acts, dass man die Pflicht hat zu schulen. Was natürlich sehr unspezifisch ist, weil was heißt das jetzt so genau? Stimmt. Aber jeder, der mit AI umgeht, muss das eben verantwortungsbewusst nutzen können und verantworten. Und da nutzen wir im Alltag nämlich auch, also KI natürlich selber, sonst können wir es auch gar nicht anderen Unternehmen natürlich auch näher bringen. Und das ist ja auch unser Thema, was ich natürlich auch die ganze Zeit mache. Ne? Also ich nutze AI fließend und ich glaube auch, dass man das vereinen muss, dass man es privat nutzt und beruflich, weil nur dann geht das so auch so ins täglich Brot über, dass man es einfach mitdenkt und dass man dann nicht irgendwie in repetitiven Situationen es selbst macht, sondern dann auf AI zurückgreift.
Voll. Ich glaube, wir können festhalten, Aufklärung ist das A und O, genauso wie ja authentische Experimente, wie du sie jetzt eben machst, mitzuverfolgen. Deswegen sag uns doch nochmal zum Schluss, wo erscheint denn dann dein Avatar, den du jetzt gerade im Hintergrund erstellen lässt? Du darfst noch nicht sagen, welches Magazin oder welches Medium, aber vielleicht kannst du sagen, wann müssen wir die Augen aufhalten?
Am 29.03.
29.03.
Ja, bei dir im Kiosk.
Hoffentlich gibt es auch eine digitale Version.
Oh ja, natürlich, das wäre es ja, ne? Wenn es das nur Print gäbe. Es wird auf jeden Fall auch digital begleitet und wir haben das auch alles aufgenommen. Das heißt, man kann das auch dann, ja, das Video dann sich auch anschauen, wie dieser Avatar erstellt wurde und was damit alles möglich ist. Und spätestens auf meinem Profil natürlich, wenn mein Avatar und ich da zusammen Content machen, bin ich auch schon mal gespannt, wie das laufen wird. Aber dann wird man den natürlich sehen und ich hoffe, man kann ihn von mir unterscheiden.
Anhand des Tattoos dann natürlich.
Anhand des Tattoos spätestens.
Hat das tatsächlich ein Tattoo?
Also das würden wir jetzt programmieren, ja.
Okay. Prompten. Was für eins?
Na, ich weiß noch nicht. Also wir hatten jetzt darüber gesprochen, I'm Lara's Avatar. Ich so, weiß ich noch nicht so genau. Finde ich so okay.
So voll fett auf den Arm oder was?
Ja, weiß ich auch nicht. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich dem Avatar einen Namen gebe. Also vielleicht meinen zweiten Namen einfach. Und
Sophie.
Sophie, ja. Vielleicht, ich weiß noch nicht genau. Vielleicht hat er irgendein Tattoo, was ich nicht habe.
Ich bin gespannt. Okay, mega. Cool, wir freuen uns drauf. Auf jeden Fall herzlichen Dank an euch beide für eure Expertise, für euer Know-how und an alle, an euch da draußen. Auf jeden Fall passt auf eure Bilddaten auf. Macht vielleicht nicht jeden Trend mit, sondern hinterfragt immer kritisch, wo landen meine Bilder da, wo landen meine Daten da? Und geht auf jeden Fall ja mit einer kritischen Grundhaltung durch die digitale Welt. Und ich finde auch das, was Alessia vorhin nochmal gesagt hat, wir gestalten das Normale mit, beziehungsweise das, was wir liken, das wird gepusht, das, was wir kommentieren, das wird gepusht. Und da geht es natürlich auch darum, das ganz Normale, die ganz normale Schönheit irgendwie zu zelebrieren. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine kurze Bewertung. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ciao, ciao.